Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Es ist die 66. Folge und am liebsten würde ich auch ein weiteres Mal nach Darmstadt rufen und meine Kollegin Olivia Best begrüßen. Nun ist es so, dass ich sie enttäuschen muss. Aufgrund einer Corona-Erkrankung konnte Olivia ja bereits vor einigen Wochen nicht mit dabei sein. Und nun ist es so, dass sie heute aus Krankheitsgründen ebenfalls nicht mit von der Partie ist. Wir senden trotzdem schöne Grüße, gute Besserung und ich hoffe, dass das dann beim nächsten Mal wieder anders aussieht. Mit dabei sind natürlich aber neue Gäste und wir haben ein neues Thema. Wir haben es angekündigt. In dieser Woche beginnen die 24. Olympischen Spiele in Peking. 15 Disziplinen, 109 Wettkämpfe, ein großes Spektakel. Doch während in den kommenden 16 Tagen rund 3000 Athletinnen und Athleten um olympisches Edelmetall kämpfen, steht heute bereits fest, dass es ganz andere Spiele werden. Darüber wollen wir sprechen. Nachdem die Sommerspiele 2008 in Peking bereits umstritten waren und einige Schatten vorausgeworfen haben, wird das in diesem Jahr wohl nicht anders sein. Das zeigt auch die Berichterstattung im Vorfeld. Das zeigen aber auch Themen wie zum Beispiel die Null-Covid-Strategie Chinas, also dieser Closed Loop, über den zu sprechen sein wird. Und es wird natürlich auch interessant sein zu beobachten, wie China die Spiele als Propagandamaschine nutzen wird. Und dann sind da noch die Menschenrechtsverletzungen, beispielsweise durch die Unterdrückung der Uiguren oder die Arbeit in Zwangslagern oder auch die Unterdrückung der Menschen in der Sonderverwaltungszone in Hongkong. Ja, und da es so viele Dinge zu besprechen gibt, haben wir gleich zwei Gäste heute eingeladen. Es ist zum einen ein Gast, der aus dem Sport kommt, aber auch ein Gast, der eher aus dem politischen und gesellschaftlichen Umfeld kommt. Sie arbeitet als China-Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung und berichtet regelmäßig aus Peking über die chinesische Politik und Gesellschaft. Er ist ein renommierter Sportjournalist, TV-Autor und Filmemacher. Als Reporter arbeitet er insbesondere für den Norddeutschen Rundfunk. Und gemeinsam haben sie jüngst für Aufsehen gesorgt, da sie zusammen eine Sportclub-Story mit dem Titel Schmutzige Spiele recherchiert und produziert haben. Es geht also darum, wie das IOC Zwangsarbeit in China unterstützt. Eine Reportage, die sehr sehenswert ist. Und beide müssten uns jetzt hören, sie müssten uns zugeschaltet sein. Das ist auch eine Premiere für den Sportpodcast live aus China, sozusagen aus Peking. Jetzt hier im Sportpodcast herzlich willkommen Lea Sahai und Hendrik Maaßen. Moin, moin.
Hallo.
Moin, hallo.
Das klappt schon mal gut. Super, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass wir hier heute zusammen sprechen können. Lea, klasse, dass das klappt, gerade auch nach China. Wir haben jetzt schon mal die Möglichkeit gehabt, bei den letzten Spielen nach Japan zu schalten. China ist da die Premiere. Wie viel Uhr ist es eigentlich bei dir gerade?
Bei mir ist schon abends, also wir sind ja plus 7 Stunden, also bei uns ist die Sonne schon untergegangen.
Sehr gut. Bei uns ist die Sonne noch gar nicht zu sehen, aber das liegt eher an der norddeutschen Regensituation, die wir hier haben. Ja, Lea, wir wollen über die Olympischen Spiele reden, natürlich auch über das, was ihr als sozusagen neueste Reportage recherchiert und veröffentlicht habt. Bevor wir darauf aber kommen, erstmal ganz allgemein gefragt, du arbeitest als Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung. Wie lässt sich das verbinden? Also auch diese Arbeit in China, insbesondere wenn du als Journalistin für Politik und Gesellschaft verantwortlich bist. Wie gut lässt sich da arbeiten?
Ja, also ich bin mittlerweile seit mehr als 5 Jahren vor Ort und die Lage, das ist ja, glaube ich, auch in Deutschland allgemein bekannt, die Lage der Pressefreiheit war in China nie besonders rosig, aber hat sich tatsächlich in den letzten Jahren, auch den Jahren, in denen ich da war, nochmal deutlich verschlechtert. Also im Prinzip als Korrespondent in China arbeiten bedeutet, dass man eigentlich kaum noch mit Gesprächspartnern reden kann. Also Gesprächspartner werden in eigentlich einem nie dagewesenen Umfang bedroht und eingeschüchtert. Fast überall, wo man hinreist, wenn man ein Hotel eincheckt, steht die Polizei inzwischen vor der Tür. In einige Teile des Landes, zum Beispiel Tibet, darf man ja als ausländischer Journalist schon seit vielen Jahren grundsätzlich gar nicht reisen. Und seit Covid hat sich das Ganze halt auch nochmal deutlich verschlechtert. Also zum Beispiel nach Xinjiang, also die Region in Westchina, wo die Uiguren leben, was natürlich ein wichtiges Thema jetzt auch für den Spielen ist. Auch dort kann man im Moment nicht hinreisen, weil eben unter dem Vorwurf von Covid unklar ist, ob man gegebenenfalls eben auf unbestimmte Zeit in Quarantäne gesteckt wird oder nicht. Und dazu kommt natürlich auch die chinesische Propaganda, die ganz systematisch gegen ausländische Journalisten hetzt. Das muss man so drastisch eigentlich sagen und sagt, dass man ja ein Feind des chinesischen Volkes ist, im Auftrag der USA arbeitet und eigentlich die einzige Aufgabe ist, China schlecht zu machen. Und das führt natürlich auch zu einer extrem aggressiven Stimmung, die es früher so nicht gegeben hat. Früher waren die Menschen extrem offen und haben gerne ihre Geschichte erzählt und das hat sich enorm verändert. Und das merkt man natürlich jetzt auch vorab vor Olympia. Es ist deutlich schwieriger geworden, überhaupt über die Lage hier noch berichten zu können.
Wenn ich dir so zuhöre, dann drängt sich für mich auf jeden Fall erstmal die Frage auf, wie viel Spaß bringt denn das dann eigentlich noch, seinen Beruf dort auszuüben?
Also ich bin extrem gerne China-Korrespondent, weil es natürlich ein unglaublich spannender Ort ist. Kaum ein Land hat sich so massiv verändert in so kurzer Zeit und dadurch, dass sich natürlich international auch die Machtverhältnisse verändern, ist es extrem spannend, hier vor Ort zu sein und eben diese Veränderungen zu erzählen, über Geschichten mit Menschen zu sprechen. Also journalistisch macht es natürlich großen Spaß und für mich persönlich, ich habe schon sehr lange mit China zu tun. Ich habe hier als 16-Jähriger ein Austauschjahr verbracht. Ich habe natürlich auch einen engen Kontakt zu Menschen hier und wenn es etwas ist, was mich auch nach so vielen Jahren immer noch begeistert, dann ist es dieser Optimismus. Wir sehen ja von außen auf das Land häufig eben die Überwachung, den totalitären Staat, ein Führer, der gerade seine Amtszeitbeschränkung aufgehoben hat. Also wir haben ein unheimlich düsteres Bild von diesem Land, aber wenn man eben hier vor Ort ist, erlebt man unglaublich optimistische Menschen, die wenig nach dem Staat rufen und häufig sagen, auch wenn sie in einer sehr schwierigen Situation sind, was kann ich machen, was will ich machen und unheimlich hart auch dafür arbeiten. Und ich finde das total inspirierend und deswegen macht es mir auch nach so vielen Jahren immer noch Spaß.
Das ist super zu hören. Wie kam das, dass du nach China gegangen bist? Also war es ein Angebot auch von Medienseite oder wie haben sich die Dinge gefügt bei dir persönlich?
Also, dass ich als Journalist gehen kann, das hatte natürlich was damit zu tun, dass ich eben als Schülerin schon mal hier gelebt habe, dass ich die Sprache sprechen kann und dass ich mich halt natürlich auch sehr lange schon mit den Themen hier beschäftige. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Die China-Korrespondenten stehen nicht lange in deutschen Redaktionen. Das hat schlicht was damit zu tun, dass halt eben wenig Leute die Sprache sprechen und das Land für viele sehr wenig zugänglich ist. Das heißt, als ich mich damals beworben habe, habe ich eben auch sehr jung, ich war 24, habe ich die Chance damals von der Wirtschaftswoche bekommen, eben nach Shanghai zu gehen und habe sie natürlich dann auch genutzt.
Spannend. Und dann, das darf ich vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch ergänzen, bist du gerade Mutter geworden. Auch da muss ich natürlich nochmal nachhören, wie lässt sich das kombinieren, gerade in China dann sozusagen diesen Beruf auszuüben. Wir haben es gerade gehört, ja nicht ganz einfach, auch unter den Rahmenbedingungen gleichzeitig aber auch deinem Kind da gerecht zu werden.
Also mein Sohn ist ja jetzt erst 2 Wochen alt, weshalb eine Bilanz wahrscheinlich etwas früh ist.
Ja, schon mal erstmal herzlichen Glückwunsch, so viel Zeit muss sein.
Ja, danke. Ich würde wahrscheinlich jetzt auch jeden Tag was anderes sagen. Heute war ein bisschen quengelig. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, und es ist ja eine tolle Entwicklung, dass ich jetzt bei der Süddeutschen Zeitung, bei einer Zeitung arbeite, wo es halt mittlerweile normal geworden ist, dass man als Korrespondent auch tatsächlich ein Kind bekommen kann. Ich kann jetzt für 2-3 Monate auch in Elternzeit gehen und mich so ein bisschen an die ganze Situation gewöhnen. Das ist natürlich deutlich anders als noch vor wenigen Jahren, wo so das eigentlich nur Korrespondenten halt mit Ehefrau ins Ausland gegangen sind und die haben dann Kinder gekriegt. Und das verändert sich jetzt und das ist natürlich toll und ja, also es wäre zu früh zu sagen, das klappt, aber bisher habe ich zumindest ein gutes Gefühl.
Ja, Henrik, ich würde gerne mal auf eure Arbeit zu sprechen kommen. Du arbeitest für den NDR und der NDR hat regelmäßig die Rubrik Sportclub Story immer auf N3 nach dem Live-Sportclub, der sozusagen das tagesaktuelle Geschehen abbildet. Und ihr habt dann zusammen diese Reportage erstellt mit dem Titel Schmutzige Spiele. Vielleicht kannst du uns mal ein Stück weit mitnehmen und schildern, wie ist überhaupt diese Idee entstanden und letztlich dann auch die Reportage. Wie habt ihr da zusammen gearbeitet? Wie hat das sich gefügt nachher?
Ja, ich bin regelmäßiger Autor bei diesem Format, das du angesprochen hast, in allen möglichen sportpolitischen Hintergrund- und Recherchethemen, also sei das nationale Verbände, internationale Verbände oder Missbrauch im Sport, all diese Themen, die auch nicht nur die schöne Seite, die glanzvolle Seite des Sports beleuchten. Und da war für mich irgendwie klar bei den Spielen in Peking, dass ich da auch recherchieren möchte. Und da war es irgendwie ganz schön, dass Lea und ich uns seit einer Recherchereise 2018 kennen. Und zwar ging es damals nach Russland vor der Fußball-WM und wir sind da, wir wirklich ein groß, also nicht Russland ist ja das größte Land der Welt, aber wir haben da trotzdem eine große Rundreise gemacht und haben toll vor Ort mit Menschen sprechen können, so wie das sozusagen die Auslandskorrespondentin Lea in ihrem Alltag macht und was für mich als Sport-Hintergrundreporter eigentlich immer nur zu solchen Großereignissen möglich ist, kurzfristig in die Länder zu reisen. Und dort haben wir uns getroffen, haben uns viel über Themen ausgetauscht. Ich habe eine Faszination eigentlich für China entwickelt oder sie konnte da ein bisschen von ihrer Faszination mich anstecken. Und dann haben wir einfach zu dem Thema nochmal gesprochen, als die Spiele anstanden. Und dann ist das so, ja, Schritt nach Schritt einfach entstanden, dass wir gesagt haben, das wäre doch interessant, dass wir da mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und ehrlicherweise brauchen wir gar nicht so viel und so tief bohren, bis wir interessante Dinge hervorgetan haben. Also die Kerngeschichte unserer Story ist ja, dass das IOC mit chinesischen Unternehmen ja unter einer Decke steckt. Die Sponsoring-Verträge zum einen sind ja offen und bekannt, aber was das in den Details bedeutet und wie auch personell das IOC verbunden ist mit chinesischen Unternehmen beziehungsweise bis hin dann quasi in die Regierung. Das war für uns dann schon nochmal interessant zu merken, wie schnell und wie umfangreich diese Verbindungen sind, bis hin dann auch zu absurden Details, dass also auf internationaler Bühne gesperrte Funktionäre, verurteilte Funktionäre dann in China ganz normal weitermachen können und zum Beispiel dann das Samaranch Museum leiten, wie in dem Fall, was wir berichten konnten.
Ja, du sprichst es an, da wollen wir natürlich gerne auch noch mal ein bisschen tiefer gehen, drauf eingehen. Ich würde gerne, weil das ein Stück weit sich auch als roter Faden durch eure Reportage zieht, nochmal diesen Punkt auch der Vernetzung, der Verknüpfung von Wirtschaftsinteressen mit dem Sport und der Politik ansprechen. Das scheint ja wirklich an der Stelle kaum rote Linien zu geben. Wie hast du das, Hendrik, erlebt, auch aus der, ich sag mal, in dem Fall der Distanz durch das, was Lea recherchiert hat?
Also ich glaube, was uns einmal bewusst sein muss, ist, dass es in China keine Art von Trennung zwischen Sport und Politik in dem Maße gibt, was wir zumindest hier in Deutschland ja in den Institutionen sehen. Also wir haben ein Bundesinnenministerium, was für den Sport zuständig ist, das heißt eine Bundesinnenministerin jetzt, und wir haben einen Deutschen Olympischen Sportbund und das sind erstmal komplett unabhängige Organisationen, auch wenn das BMI große Summen an den DOSB überweist als Sportförderung und da in den vergangenen Jahren auch viel diskutiert worden ist über die Transparenz und so weiter. Aber in China sind die Vorsitzenden in Personalunion ja vereint und alles, was olympischer Sport anbelangt, ist hochgradig politisch und ist deswegen auch sehr gesteuert und enorm wichtig. Und dann muss man dazu wissen, dass es im Hintergrund ein Riesenkonzept, im Prinzip einen Staatsplan gibt, der begonnen hat natürlich auch schon mit den Sommerspielen 2008 in Peking, aber der nochmal forciert worden ist, auch für die Entwicklung des Wintersports 2014, dass man gesagt hat, wir wollen unser Land in diesem Bereich viel besser aufstellen als bisher. Wir wollen strukturiert daran gehen und fangen an, unsere Leichtathleten, unsere Trampolinspringer und Co. Jetzt auf Wintersport zu trainieren, damit wir diese Spiele ausrichten können, damit wir dort die Stärke vom chinesischen System zeigen können. Und da muss man sagen, das ist dann in Deutschland, um es so zu vergleichen, ja doch immer noch ein bisschen anders, auch wenn es bei uns das geflügelte Wort gibt, auch aus der Zeit, in der auch der Kalte Krieg die Diskussion dominiert hat. Die Diplomaten im Trainingsanzug waren das ja, die Leistungsfähigkeit einer Nation widerspiegeln sollten. Das hat sich bei uns schon stark verändert, auch wenn Medaillenzählerei natürlich immer noch bei jedem Spielen dazugehört für viele Menschen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig und das war für mich auch nochmal deutlich zu sehen, wie Sport und Politik eigentlich gleichzusetzen ist und dann auch mit auch nochmal großer Irritation auch mit einiger Erfahrung in dem Gebiet zu sehen, wie gerne das mitgemacht wird, wiederum dann auch von zum Beispiel vom Internationalen Olympischen Komitee mit Thomas Bach.
Ja. Vor dem Hintergrund, wie denkst du als Sportjournalist darüber, wenn du dann siehst, dass beispielsweise in Garmisch irgendwie eine chinesische Nachwuchsmannschaft in wenigen Wochen sozusagen Skifahren oder auch Techniken erlernen soll, um irgendwie auf das chinesische Nationalteam einzuzahlen? Was macht das mit dir?
Ach, ich bin da relativ unemotional. Also ich finde, jeder hat natürlich erstmal das Recht, Skifahren zu lernen. Und ich finde das auf der anderen Seite auch, trotz dem, wer die Story geschaut hat, weiß ja vielleicht sozusagen von unserem politischen oder inhaltlichen Vorwurf, den wir da formulieren. Aber ich finde erstmal, es ist auch natürlich eine tolle Sache, dass Menschen Skifahren wollen und lernen können. Und das dürfen auch natürlich gerne Chinesen in Garmisch-Partenkirchen oder anderswo auf der Welt tun. Mhm. Das Problem ist, glaube ich, eher die Instrumentalisierung, die es gibt. Die Kollegen, die damals vor Ort waren vom Bayerischen Rundfunk, haben das auch etwas amüsiert aufgegriffen. Mhm. So nach dem Motto, ihr kommt jetzt mal für ein paar Wochen hierher und dann werdet ihr Olympiakader. Wir werden jetzt sehen bei den Spielen, wie sehr diese Strategie gefruchtet hat. Also Sportler umzutrainieren, sage ich jetzt mal, auf eine andere Sportart und dann in kürzester Zeit auf eine ja, Weltklasse-Niveau zumindest zu versuchen zu bringen. Aber das ist mir auch wichtig, dass das nicht missverstanden wird. Ich finde auch nichts Schlimmes daran, wenn in China große Skigebiete gebaut werden. Und da gibt es Diskussionen, die müssen wir genauso bei unseren Skigebieten über Nachhaltigkeit und Co. führen, wie bei den jetzt gebauten. Mhm. Aber es geht halt darum, dass ich als Sportjournalist das als relevant betrachte, dieses Thema, wenn ein Verband so tut, als ob es gar keine Probleme gäbe im Ausrichterland und ja mit den eigenen Werten argumentiert und sagt, wie wahnsinnig wichtig und toll das ist, dass es jetzt in China stattfindet, an einem riesen neuen Markt und dann auch immer von dem großen Erbe spricht, was solche Spiele ja hinterlassen werden, aber am Ende bei dem Erbe eigentlich nur ein wirtschaftliches Erbe dahinter steht, aber auf der anderen Seite die olympische Idee, und das muss man, glaube ich, so hart sagen, in China ja da verkauft wurde. Hm. Und das ist etwas, was ich als Journalist dann als relevant betrachte und darüber berichte. Genau, aber chinesische Ski- und Schulgruppen sozusagen in Garmisch, das finde ich jetzt persönlich ansonsten nicht schlimm.
Ja. Verstehe ich. Bevor ich Lea fragen möchte, wie sie das dann jetzt auch vor Ort erlebt, weil wir ja nun in dieser heißen Phase sind, die Sportler kommen nach China, würde ich aber gerne noch mal einmal auf einen Punkt kommen. Du sprichst es an, dass im Prinzip deine Aufgabe ist, darüber zu berichten, wie die Situation ist, auch in sportlicher Hinsicht. Und das ist ja sehr fließend, auch Sport und Politik an der Stelle haben wir jetzt auch schon gehört. Woran liegt es denn aus deiner Sicht, Henrik, dass jetzt aber gerade so in den wenigen Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele diese Berichterstattung dann doch viel stärker in den Fokus genommen wird? Das sind ja Dinge, die längst bekannt sind. Also ich erinnere jetzt beispielsweise mal an einen aktuellen Artikel im Spiegel, der übrigens ähnlich heißt wie eure Reportage, auch Schmutzige Spiele, wo dann über Recherchen des Geheimdienstes informiert wird, empfohlen wird, dass keine Handys mit nach China genommen werden, man also quasi so einen großen Lauschangriff dort thematisiert. Warum wird das jetzt gerade erst nur kurz vor den Spielen so thematisiert, wo es doch eigentlich längst feststeht?
Ja, ich glaube, da kann Lea auch ganz gut drauf antworten, weil wir schauen natürlich also aus einer Sportredaktion jetzt nicht jahrelang vorher schon nach China und sind in allen Themen in China so tief drin, wie Lea zum Beispiel als Korrespondentin in dem Land. Mhm. Ich hatte es aber dann trotzdem auch überrascht, wie sehr die Überraschung jetzt sozusagen wiederum bei manchen Kollegen oder manchen Berichten war. So, huch, das ist ja jetzt ein autokratisches Land, in dem man damit rechnen muss, dass man total überwacht wird. Das hätte man sicherlich auch schon vorher wissen können. Das ist jetzt, will ich überhaupt nicht Kollegen vorwerfen, die, wenn nicht Pandemie ist, das Jahr über durch die Welt reisen und wirklich in vielen Ländern der Erde Live-Reporter sind für Sportgroßereignisse und das ganz hervorragend machen. Aber ich glaube, in China sind wir in der Tat in einem anderen Land und ich glaube, die Relevanz wird dann oft wegen der Aktualität gesetzt, dass man sagt, das müssen wir jetzt auch nochmal erklären und zeigen. Aber ich glaube, Lea, alle Korrespondenten vor Ort zucken da ja nur ein bisschen mit den Schultern, wenn es zum Beispiel über die Wachung, also um die Überwachung geht.
Hm. Ja, Lea, wie erlebst du das jetzt auch kurz vor dem Beginn der Spiele?
Ja, also wie Hendrik das ja sagt, bei der Recherche haben wir halt vor allem natürlich auch über den sich ja damals auch noch entwickelnden Fall von der Tennisspielerin Peng Shuai gesprochen. Und ich hatte mich damals als Korrespondentin hier vor Ort tatsächlich auch so ein bisschen geärgert, weil ich gedacht habe, das ist natürlich ein sehr dramatischer Fall, aber über sowas berichten wir halt hier tagtäglich. Also in keinem Land der Welt sitzen irgendwie mehr Blogger, mehr Journalisten im Gefängnis, Anwälte, die hier verschwinden, Gesprächspartner, die wir treffen, die danach irgendwie unter Hausarrest oder davor unter Hausarrest gestellt werden, dass wir eben keine Gespräche führen können. Also ist natürlich ja eigentlich Alltag hier im Land, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Chance, dass man halt all diese Themen auch nochmal aufgreift, dass man nochmal nach Hongkong blickt, was seit 2019 enorm aus dem Fokus geraten ist, dass man nochmal erzählt, was in Xinjiang passiert. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt meine Sicht als China-Korrespondent, China hat sich enorm schnell verändert. Es spielt eine extrem große Rolle, aber in den Medien spiegelt sich das noch nicht ausreichend wider. Wir haben die Zahl der Korrespondenten, die ist auf einem historisch niedrigen Niveau im Moment durch Corona. Es ist auch kaum möglich, hier Korrespondenten zu schicken. Das ist ja auch zum Beispiel ein Grund, warum jetzt Hendrik nicht sagen konnte, ich steige mal in den nächsten Flieger und dann treffen wir uns in Peking auf einen Kaffee und sprechen mal face-to-face. All das ist ja überhaupt nicht möglich. Und das ist natürlich was ganz systematisch von chinesischer Seite auch betrieben wird. Also eben den Zugang zu unabhängigen Informationen hier in China zu beschränken. Und das ist, glaube ich, nicht so bewusst im Alltag, aber es ist natürlich ein großes Problem und auch ein großer Nachteil, weil China so unheimlich wichtig für uns ist, nicht nur zu den Olympischen Spielen, aber ja, jetzt, wo die Olympischen Spiele da sind, muss man das natürlich auch als einen Moment nutzen, um eben all diese Geschichten auch zu erzählen.
Ja. Und nun ist es ja so, dass das Ganze wirklich in einer Retorte stattfindet. Was kriegst du von der Sportbegeisterung der Menschen mit, also wenn du mit ihnen sprichst? Hat sich der Pulsschlag ein bisschen erhöht oder ist es eigentlich nicht signifikant verändert?
Also China ist ja ein sehr großes Land, deswegen halte ich mich immer so ein bisschen damit zurück zu sagen, was der Chinese an sich denkt. Aber ich glaube, es ist relativ sicher diesmal auch zu sagen, dass ein Großteil der Bevölkerung jetzt nicht vom Wintersportfieber irgendwie ergriffen ist und dass viele Menschen gerade ganz andere Themen hat. Das hat auch viel mit Corona zu tun. Man hat ja zwar enorm niedrige Zahlen, aber dadurch, dass man eben diese Null-Covid-Strategie verfolgt, das hat enorme wirtschaftliche Folgen hier im Land. Viele Leute sind wirtschaftlich enorm geschlagen von den letzten 2 Jahren. Also ich glaube, man hat hier ein bisschen andere Themen und es ist auch eine ganz andere Stimmung als 2008, das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, und wie sieht es bei dir persönlich aus? Also wie sportbegeistert bist du jetzt mal, abgesehen davon, dass du natürlich wahrscheinlich die größte Begeisterung im Moment für dein Kind hast, aber wie sieht das so mit deinen Interessen an der Stelle aus, wenn du mal nicht arbeitest?
Ja, ich bin leider ein Wassersportler. Also Eis ist nicht so meine Sache. Ich habe früher tatsächlich selbst auch Leistungssport gemacht und bin gerudert. Ja. Aber da war Eis immer sehr hinderlich. Insofern bin ich kein Wintersportler. Ich komme auch aus dem Norden. Also in Schleswig-Holstein gibt es ja bekanntlich keine Berge. Dementsprechend bin ich kein Skifahrer. Aber es ist natürlich trotzdem eine außergewöhnliche Situation, auch als Korrespondent dabei sein zu können, wenn so ein großes Event im eigenen Land, in Anführungsstrichen im eigenen Land, stattfindet. Also insofern ist das schon toll.
Ja, dabei sein, dann würde ich auch gerne nochmal nachfragen, bist du akkreditiert denn auch wenn du jetzt nicht klassische Sportjournalistin bist?
Ja, das ist eine gute Frage, aber die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also theoretisch war ich für die Bubble akkreditiert. Ich habe auch eine Akkreditierung nach München geschickt bekommen, die allerdings dann es nie durch die chinesische Post zu mir geschafft hat. Mhm. Aber es ist so, dass ich und der zweite Kollege, der hier vor Ort für die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass wir beide nicht in die Bubble gehen, weil es ja bedeuten würde, dass wir in Quarantäne müssen, wenn wir wieder raus wollen. Also dass wir hier tatsächlich dann auf längere Zeit in nochmal in Hotelquarantäne müssen. Ich habe seit Beginn der Pandemie mehrere Monate in Hotelquarantäne bereits verbracht. Und also auch ohne Kind ging das gar nicht. Also bei der Süddeutschen Zeitung ist es so organisiert, dass halt Kollegen reinfliegen und wenn die rausfliegen, müssen die ja eben in Deutschland, wenn sie dann nicht für 3 Wochen oder möglicherweise auch länger weggesperrt. Aber es ist tatsächlich so, also gerade Vor 2 Tagen hat das Außenministerium viele Korrespondenten hier vor Ort angerufen, fast um Mitternacht, und hat gesagt, innerhalb von weniger als 12 Stunden sollen wir einen Brief unterschreiben und mit dem Firmenstempel, mit dem berühmten roten Firmenstempel, stempeln und damit versichern, dass wir nicht in die Bubble gehen. Also es scheint so, dass zum Beispiel das Außenministerium, das eigentlich für uns zuständig ist, gar nicht weiß, welche Korrespondenten hier vor Ort in die Bubble gehen. Und die Angst ist wohl offensichtlich groß, dass halt eben doch ja infizierte Leute hier eben rauskommen und eben möglicherweise das Virus weitergeben. Es ist so, dass man sich hier für alle möglichen Events immer wieder anmelden muss. Ja, also es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, eine Akkreditierung, dann kann ich hier fröhlich rumlaufen und überall teilnehmen, sondern ich habe mich wirklich über Monate bei allen möglichen Events angemeldet. Man schickt irgendwelche E-Mails, man hört nie was zurück. Ich habe bei der Veröffnungsveranstaltung angemeldet. Es ist aber in China so, dass man mit ausländischen Impfstoff, mit dem ich geimpft bin, man sich mit chinesischen Impfstoff nicht boostern lassen kann zum Beispiel. Das ist einfach verboten. Dementsprechend darf ich auch nicht bei der Eröffnungsveranstaltung teilnehmen. Und Kollegen, die allerdings teilnehmen dürfen wiederum, sind jetzt in irgendwelchen Gruppen wieder, in die sie versichern müssen, wie lang waren sie nicht außerhalb von Peking. Es wurde ein Guide rumgeschickt, was man anziehen muss, wie viele Schichten und dass die Kleidung aus Baumwolle sein muss und so. Also unterm Strich will ich damit sagen, es herrscht ein gigantisches Chaos. Es ist tatsächlich so, dass jeden Tag neue Regeln rauskommen und man davon vor allem ableiten kann, dass halt eben dieses System hier enorm unter Druck steht. Das kommt ja nicht alles von ganz oben, vom großen Führer aus Peking, sondern das sind Test-Events, die mich anrufen mitten in der Nacht und sagen, kommst du oder kommst du nicht? Welche Tests musst du mitbringen? Also überall ist halt die Angst groß, dass irgendjemand verantwortlich gemacht werden kann, dass es hier zu einem Ausbruch kommt. Weil in China, das muss man ja bei dieser Null-Covid-Strategie verstehen, das Coronavirus ist aus chinesischer Sicht nicht eine Naturgewalt. Ich sage das mal so salopp, wie ich das mit meinem Blick auf Deutschland sehe, und man infiziert sich halt und dann hat man Pech gehabt und ist halt sehr ansteckend, sondern hier in China wird jemand persönlich verantwortlich gemacht, wenn das passiert. Der lokale Chef von einem Distrikt, bei Olympia ist es dann eben der Chef von der Skischanze und so weiter. Mhm. Und dementsprechend ist halt die Angst so gigantisch groß und auch, glaube ich, in Anführungsstrichen das Chaos, was man jetzt gerade sieht, weil jeder eben hier enorm unter Druck steht, um sicherzustellen, dass in seinem Verantwortungsbereich es eben nicht zu einem Ausbruch kommt. Und das wissen wir mit Blick auf Omikron, dass es halt zu keinen Ausbrüchen kommt, ist ja eigentlich fast unmöglich. Und deswegen ist dieses System hier, die ganze Organisation irgendwie so ein bisschen, hat sich so verhakt. Und deswegen kommt es auch zu diesem gigantischen Chaos, was für uns Journalisten dazu führt, seit Wochen eigentlich, dass wir zu gar keinen Events mehr zugelassen wurden. Also ich wurde zu keinem einzigen Event eingeladen. Mhm. Und so sieht es auch bei vielen anderen Kollegen aus.
Ja, weit über 100 Sportlerinnen und Sportler, die ja jetzt schon in Quarantäne sind, weil sie eben nach der Einreise positiv getestet wurden. Ich würde dich gerne trotzdem nochmal fragen, testest du dich denn regelmäßig? Kannst du dich so frei testen, wie man das aus Europa kennt? Wie machst du das?
Also das funktioniert ganz anders in China. Durch diese Null-Covid-Strategie ist ja jeder Fall einer zu viel. Und faktisch ist es so, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, ein Kollege von mir ist nach Shanghai gereist, ist zurück nach Peking gekommen, war nur einen halben Tag in Shanghai. Als er abgereist war, gab es einen Fall in einem Stadtteil in Shanghai. Mhm. Und es hat dann ein paar Tage gedauert und dann hat sich hier der lokale Wohndistrikt, die lokale Gesundheitsbehörde und die Polizei separat bei ihm gemeldet und gesagt, du musst jetzt nach 4 Tagen, nach 7 Tagen und nach 14 Tagen an einem von uns vorgegebenen Ort einen Corona-PCR-Test machen. Und solange darfst du an keinen Massenveranstaltungen teilnehmen, du darfst die Stadt nicht verlassen, du kannst nicht irgendwie ins Kino gehen oder solche Sachen machen. Also so ist sozusagen die Logik, wenn es irgendwo einen Fall gibt. Und ich meine, er war nicht mal am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Und in Shanghai leben 22 Millionen Leute. Also, dass du die eine infizierte Person getroffen hast, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Aber so wird sozusagen vorgegangen. Und das heißt, ich bin seit 2 Jahren, also durchgehend ja hier während der Pandemie gewesen. ich weiß gar nicht, wie viele Tests ich gemacht habe, sicher mehr als 100, weil ich natürlich immer wieder reise und man eben vor Reisen, nach Reisen dann eben zahlreiche Tests machen muss oder sich gleich in Quarantäne begeben, wenn man eben Pech hat und in einer Stadt gewesen ist, wo es Fälle gibt.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Hendrik, ich würde gerne nochmal den Blick auch auf das IOC richten. Und zwar dahingehend, dass wir ja auch in vielen Medienberichten immer wieder mitbekommen, dass das IOC und allen voran Thomas Bach auf das Thema Menschenrechtsverletzung mit einer konsequenten Ignoranz reagiert. Selbst der DOSB-Präsident Thomas Weikert forderte jüngst jetzt, sich mal stärker zu positionieren und auch eine Stellungnahme abzugeben von IOC-Seite. Warum sorgt dieser Umstand nicht für mehr Protest, insbesondere auch unter den Sportlern?
Ich glaube, der Protest unter den Sportlern ist schon da. Das Problem ist natürlich, dass man in einer Abhängigkeit besteht als zu nominierender Athlet oder Athletin für Spiele, aber auch in einfach wirklich ganz klarer wirtschaftlicher Abhängigkeit. Wir haben in der Vergangenheit, vor allem jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, eine interessante Entwicklung beobachten können, dass sich die Athleten sehr stark selber organisieren. Mhm. Da waren auch die Spiele von Sochi zum Beispiel ein großer Auslöser, dass man als Athletenvertreter gesagt hat, das wollen und können wir so nicht mehr mittragen. Wir organisieren uns jetzt effizienter und erheben die Stimme. Also Maximilian Klein, der ja auch in unserer Reportage vorkommt, ist einer von diesen Mitathleten Deutschland. Das Problem ist, dass die international noch nicht weit genug vernetzt sind und dass es sozusagen in jedem Land, wo es diese Diskussionen gibt, auch laute Stimmen gibt, aber international ist zum Beispiel noch nicht dazu reicht, zu sagen, Herr Bach, wenn wir keine Veränderungen sehen und spüren, dann werden wir nicht mehr zu diesen Spielen fahren oder so etwas. Das andere ist, glaube ich, dass das IOC gar nicht auf so Länder wie Deutschland momentan wirklich groß schaut. Der Rückhalt vom Internationalen Olympischen Komitee hängt von anderen Ländern und Kontinenten ab. Und wenn die Weltverbände der Sportarten und sozusagen die Mehrheit der Mitglieder zufrieden sind und das Geschäft gut läuft, dann wird auch Thomas Bach mit dieser Haltung kein Problem bekommen und auch durchkommen. Ja. Und das ist halt, glaube ich, etwas, was man verstehen muss, wenn man aus Deutschland auf den deutschen Thomas Bach schaut, was ja wirklich eigentlich fassungslos macht. Der Kollege Holger Kühner vom SWR hatte ihn auch für diesen Film interviewen können und fragte wirklich dreimal ganz dezidiert nach den Uiguren und der Menschenrechtslage. Mhm. Und der deutsche Jurist Thomas Bach, der ja einfach so auch wie wir sozialisiert ist, zuckt nicht mal mit den Wimpern und erzählt dann von den tollen Spielen, die wir jetzt erwarten.
Wie ein Sprachroboter, man muss sich das angucken.
Richtig, also das geht mir auch gar nicht, also wie gesagt, wir sind Journalisten und es geht jetzt gar nicht da irgendwie persönlich um Herrn Bach, sondern einfach um Fakten, die da vollkommen ignoriert werden und mit Argumenten ausgeräumt werden, die bei näherer Betrachtung keine Argumente sind, weil die Olympische Charta spricht ja selber davon, dass es Sportfeste sein sollen, ich zitiere das jetzt nur so sinngemäß, die zur Völkerverständigung, zum Frieden beitragen sollen. Und es können halt einfach, die Uiguren, die interniert sind, können einfach nicht zu diesen Spielen fahren. Das ist also so blöd, dass jetzt unser Lob das klingt, aber das ist halt schon mal der erste Punkt. Und da sprechen wir noch gar nicht von den anderen systematischen Menschenrechtsverletzungen. Und bei uns ist, glaube ich, im Laufe der Geschichte auch nochmal, dass die Erkenntnis gereift, es geht halt darum, die wirtschaftliche Entwicklung in China nicht zu gefährden. Laut eigenen Schätzungen, auch vom IOC, sind es 300 Millionen Chinesen und Chinesinnen, die dem Wintersport jetzt affin werden könnten. Das heißt, sie könnten Wintersportausrüstung kaufen, sie fahren vielleicht in Skigebiete, sie gucken vielleicht Wintersport und schließen irgendwelche Abos ab. Und dieses Geschäft ist offenbar so groß, dass man es nicht durch Äußerungen von Thomas Bach gefährden möchte zu dem Thema. Aber auf der anderen Seite hat ja Herr Bach irgendwie auch dann die Zeit und die Äußerung, sich zum Beispiel zum neuen Olympic Channel im chinesischen Fernsehen mit einem Grußwort zu melden und das als großen Wurf zu feiern. Also da irgendwann sind die Indizien in Summe so viele, dass man einfach sagen muss, Entschuldigung, es geht einfach nur ums Geld. Und das ist halt einfach dann auch traurig persönlich
gesehen. Also so klar, du das ja auch benennst und so wenig Hoffnung man vielleicht an der einen oder anderen Stelle hat, dass da an dieser Linie sich zumindest in der jüngeren Zukunft Dinge verändern. So verwunderlich ist doch allerdings auch, dass auf Sportlerinnen und Sportlerseite doch diejenigen, die das vielleicht dann ja auch über Jahre selber erlebt haben, ich spreche jetzt an der Stelle zum Beispiel von Athletensprecherinnen und Sprechern, wir hatten jüngst Britta Heidemann hier auch im Cast, die hätten doch eigentlich alle Möglichkeiten, zumindest aus ihrer Perspektive, mit ihrer Erfahrung auf die Dinge hinzuwirken, weil sie auch raus sind, sie müssen sich nicht mehr qualifizieren, sie sind nicht zwangsläufig vor Ort. Warum passiert da so wenig?
Ja, die Vergabe von den Spielen findet ja quasi nur mit einer homöopathischen Beteiligung der Athletinnen und Athleten statt. Also da gibt es gar keine Möglichkeit, vor allem nicht der aktiven Generation. Und da muss ich auch die Athletinnen und Athleten sehr stark in Schutz nehmen. Ich will ja selber auch Leistungssport betrieben und kann mir so ungefähr vorstellen, was es bedeuten muss, wenn man wirklich 4 oder 8 Jahre seines Lebens, teilweise ja noch mehr, darauf hingearbeitet hat, einmal zu den Olympischen Spielen zu kommen. Und ich glaube, die olympische Idee ist auch etwas, was ich an sich total teile und was ja auch Millionen von Deutschen jedes Wochenende in ihrem eigenen Sportverein mit teilen, beim Sport treiben. Aber wenn man dann es geschafft hat, als Jugendlicher, als junger Erwachsener einmal die Chance zu bekommen, dann zu diesen Spielen zu fahren und dann gefragt wird, willst du das nicht boykottieren, weil es gibt Menschenrechtsverletzungen in China, dann ist das eine Entscheidung, die eigentlich die Athletinnen und Athleten nicht selber treffen können. Sie können sich natürlich äußern und das kritisieren, aber es ist nicht wirklich ihre Aufgabe, weil sie auch keine Verantwortung tragen. Sie haben ja nicht diese Spiele dorthin vergeben. Hm. Wenn natürlich jetzt alle Athleten geschlossen sagen würden, aber das Maß ist voll, da fahren wir nicht hin, das machen wir nicht mit, dann müsste es sozusagen auch schon einen Plan B für diese Menschen geben, weil Leistungssportlerinnen und Sportler sind da oft dann auch durch ihr intensives Sporttreiben, zum Beispiel brauchen sie ein bisschen länger im Studium oder haben noch keine Ausbildung abgeschlossen oder haben noch keine Berufserfahrung und müssten dann ja einfach sagen, wir gehen in den normalen Markt, müssen uns um den Berufseinstieg kümmern und stehen da auf einmal dann irgendwie schlechter da als unsere gleichaltrige Konkurrenz. Das hatte ich eben schon mal ja auch kurz gesagt. Ich glaube, die Vernetzung da ist international noch nicht so stark, als dass es einen Athletenboykott geben könnte. Das Thema ist auch mit Blick auf die nahenden Spiele, also Wintersport wie Sommersport, nicht mehr ganz so präsent, weil wir jetzt erstmal dann mit Paris zum Beispiel oder unter anderen westlichen Ländern auch im Thema Menschenrechte jetzt nicht mehr in solch kritischer Region unterwegs sind. Mhm. Aber genau, ich glaube, die Verantwortung liegt nicht bei den Sportlerinnen und Sportlern, sondern beim IOC. Und dieser Verband rekrutiert sich aus sich selbst und entscheidet vor allem aus wirtschaftlichen Erwägungen. Und dort sind dann die Athleten, auch wenn sie immer wieder genannt werden von Thomas Bach als Kern und wichtigstes Element, nicht so wichtig.
Mhm. Ja, verstehe. Jetzt sprechen wir trotzdem noch mal ganz kurz über die Spiele. Was wären denn das jetzt für Spiele, auch aus deiner Sicht? Also keine Zuschauer, Closed Loop, politische Propaganda. Was erwartest du von den Spielen?
Ich glaube, das ist noch ganz schwer abzuschätzen, weil wir ja erst in diesen Tagen, kurz vor der Eröffnung der Spiele, ja merken, was da vor Ort eigentlich an Stimmung los ist. Ich habe ein paar Kollegen, die jetzt gerade ankommen dort. Die ersten sind ja auch schon in Quarantäne, weil sie in Deutschland negativ waren, in China positiv. Ich glaube, es werden ganz kalte Spiele und das meine ich im doppelten Sinne. Also es muss eine frostige Atmosphäre sein, wenn man als Spitzensportler, der so lange darauf hingearbeitet hat, zu so einer Veranstaltung zu kommen, dann im Prinzip ja in so einer Blase eingesperrt ist, die ja noch viel strikter ist, als das in Tokio der Fall war. Dann fährt man zu seinem Wettkampf, dann soll man die hohe Höchstleistung abliefern, wenn man überhaupt bis dahin gekommen ist und nicht zwischendurch vorher positiv getestet worden ist. Die Stimmung in der Mannschaft kann sich, glaube ich, auch gar nicht so richtig entfalten. Und das Wichtigste, eine Stimmung vor Ort, glaube ich, kann sich gar nicht entfalten, wenn wir über diese Corona-Pandemie-Maßnahmen und dieses Ganze drumherum sprechen. Ja. Von daher, ich glaube schon, dass es am Ende sportliche, faire Wettkämpfe geben kann, weil das bedeutet ja, dass sozusagen alle mit den gleichen Voraussetzungen an einer Startlinie zum Beispiel stehen und ihren Sport betreiben. Da kann es natürlich auch mal falsch positive Fälle geben, Irritationen und Quarantänen, die wiederum die Leistung indirekt beeinträchtigen können. Aber das wurde ja natürlich insgesamt auch in den Anreisen oft schon mit eingepreist. Aber ich glaube, das, was Olympia ausmacht, dass die Menschen der Welt zusammenkommen, um friedlich miteinander Sport zu treiben und sich so zu messen, junge Menschen, die sich austauschen und also das könnte einfach so wahnsinnig hervorragend sein, dieses Sportfest. wenn wir das nicht in diesem autoritären Land hätten und wenn wir nicht parallel dann noch diese Pandemie hätten.
Ja, ja. Ja.
Wenn ich da einhaken darf, weil das jetzt Henrik gerade gesagt hat, mit der Stimmung. Ich habe ja, das sind für mich die zweiten Olympischen Spiele, die ich in China erlebe, weil ich mein Austauschjahr 2008 in China gemacht habe. Und damals bin ich auf eine Mittelschule gegangen, also nicht als Journalist, sondern habe das sozusagen als Schülerin erlebt. Und wenn ich halt heute zurückblicke, Sommerspiele sind natürlich immer auch größer und es ist Sommer und Touristen konnten ins Land. Aber ich glaube, was sich halt wirklich verändert hat, und das darf man nicht vergessen, auch bei der Frage natürlich, ja, als die Spiele vergeben wurden, China ist heute ein ganz anderes Land als 2008. Es gab ja damals auch massive Kritik. Es gab den Aufstand von den Mönchen in Tibet damals, die auch zu großen Protesten geführt haben. Aber für die Zuhörer, die sich ja nicht mehr daran erinnern, 2008 gab es ja ein sehr schweres Erdbeben in Sichuan, an dem schätzungsweise 70.000 Menschen gestorben sind. Und der Kampf um die Überlebenden damals hat für eine sehr große Sympathie auch im Ausland gesorgt. Also es war eine ganz besondere Stimmung und auch Anteilnahme eben ganz kurz vor den Olympischen Spielen. Und ja, die KP hat ja damals geschafft, irgendwie diese Spiele positiv darzustellen als ein Beleg für die Öffnung des Landes, den Wirtschaftsboom, der enorme Erfolg, den man ja auch nicht kleinreden darf. Man hatte diese spektakulären Bauten der Spiele, das Vogelnest, wo ja die Öffnung stattgefunden hat. Also, und das habe ich auch so erlebt. Es herrschte ein enormer Optimismus auf Seiten der Chinesen, aber auch auf Seiten der Menschen, die in das Land gekommen sind. Ganz viele Leserinnen und Leser der SZ schreiben mir häufig, ich war 2008 zu den Olympischen Spielen da, ich habe eine Fahrradtour damals durch China gemacht, was ein tolles Land. Also es herrschte wirklich eine andere Stimmung. Und um ein Beispiel, konkretes Beispiel zu nennen, die Rechte für ausländische Journalisten wurden damals enorm ausgeweitet. Es war nämlich bis dahin nicht möglich, Peking zu verlassen, ohne eine Genehmigung von der Provinz zu erhalten, in die man reisen wollte. Und das hat man damals aufgehoben und das gilt bis heute. Und ja, das war ein enormer Beleg dafür, dass sich was in China verändert und dass es sich vielleicht, ich will nicht demokratisiert sagen, aber öffnet und freier wird und dass Mitbestimmung auch für die Menschen im Land möglich ist. Und wir blicken jetzt 2022 auf ein völlig anderes Land. Man hat den chinesischen Staatspräsidenten, der seit fast 10 Jahren jetzt an der Macht ist, der Macht auf sich zentralisiert hat, die Zivilgesellschaft im Prinzip vernichtet, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit soweit eingeschränkt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Man hat die Überwachung Xinjiang, Tibet, Hongkong und gleichzeitig hat man in China, das seine Interessen international so aggressiv vertritt, wie ja auch seit Jahrzehnten nicht mehr, im südchinesischen Meer, Taiwan, in internationalen Organisationen. Man hat die Wolf Warrior, also diese Diplomaten, die im Prinzip drohend und wütend durch die Welt ziehen. Und dann hat man auch noch Corona. Und Corona führt, dafür kann China nichts, dass man eben diese enorme, außergewöhnliche Situation hat. Aber diese Null-Covid-Strategie hat ja dazu geführt, dass man das hier politisch auch für sich nutzt. Denn die Kernerzählung Chinas ist ja im Prinzip, die Welt da draußen unter Führung der USA gönnt uns unseren Aufstieg nicht. Wir sind jetzt wieder wer, wir sind reich geworden, das chinesische Volk ist jetzt wieder jemand und soll aber weiter gedemütigt werden und soll weiter eben keinen Erfolg haben. Und das funktioniert natürlich enorm gut, wenn man eben keinen Austausch mit dem Ausland hat. Und deswegen, ich glaube jetzt irgendwie für 2 Wochen, den Knopf zu drücken und zu sagen, so weltoffene Stimmung und wir heißen jetzt unsere ausländischen Freunde willkommen, das ist nicht möglich, das ist auch mit der besten chinesischen Propaganda nicht möglich, weil spätestens seit 2 Jahren, aber seit vielen Jahren eben etwas völlig anderes, eine völlig andere Erzählung in den Staatsmedien erzählt wird und ich glaube, schon deswegen erlebt man eben völlig und wird man ganz andere Spiele erleben als zumindest auch 2008.
Ja, sehr, sehr interessant, wie du das schilderst, Lea. Ich würde da gerne mal die Brücke schlagen, auch nochmal zu deiner Arbeit, zu eurer Arbeit. Wenn du dann auch in Bezug auf die Reportage, die ihr zusammen gemacht habt, vor Ort recherchierst, sei es jetzt im Olympia- und Sportmuseum von Antonio Samaranch oder zur Stiftung seines Sohnes, begibst du dich da unter diesen von dir geschilderten Rahmenbedingungen unmittelbar auch in Gefahr?
Nein, also eigentlich nicht. Das wäre nicht fair, das zu sagen. Also als ausländischer Journalist, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass ich ausgewiesen werde. Dass man meine Pressekarte nicht verlängert, seit den China Cables, seit unserer Berichterstattung über die Lage der Uiguren in Xinjiang erhalte ich zum Beispiel nur noch 3 oder 6 Monats Visa, kein ein Jahr Visum mehr, wie das eigentlich üblich ist. Also solche Sachen passieren, aber im schlimmsten Fall muss man hier die Koffer packen. Die Leute, die wirklich in Gefahr sind, das sind chinesische Journalisten, die versuchen noch frei zu berichten, das sind unsere Gesprächspartner, die immer noch zu Interviews kommen und trotzdem ihre Geschichte erzählen wollen, wenn sie selbst ganz genau wissen, dass eben die Polizei kommt und im schlimmsten Fall sie eben ja und in Hausarrest oder ins Gefängnis müssen. Also die Leute begeben sich in Gefahr. Wir sind als ausländische Journalisten immer noch in der möglichst privilegiertesten Situation.
Auch wenn vielleicht Gespräche, Telefonate etc., vielleicht sogar unser Podcast hier abgehört wird, aber damit hast du wahrscheinlich zu leben gelernt.
Das ist einfach die Realität. Also unsere Gespräche, ein Großteil in China wird ja über das chinesische WhatsApp WeChat organisiert. Da ist allen bekannt, dass mitgelesen wird, dass die Behörden wissen, wen wir treffen, wann wir sie treffen. Man kann im Prinzip Quellenschutz, wie das in Deutschland betrieben wird, ist hier kaum mehr möglich. Wichtig ist halt, dass man dafür sorgt, dass Gesprächspartnern das genauso klar ist, wie das uns bei unserer Arbeit halt täglich klar gemacht wird.
Ja. Und auch Akkreditierten beispielsweise, soweit ich weiß, ist es so, dass jeder akkreditierte Journalist auch bei den Olympischen Spielen ein System nutzen muss, auf das, so wird gesagt, auch die Partei unmittelbaren Einfluss haben kann, beziehungsweise Informationen abziehen kann, wenn man das möchte. Ist dem so?
Also ehrlich gesagt, ich bin bei diesen ganzen Themen total entspannt, weil meine Meinung und meine Recherchen drucke ich ja in die größte Tageszeitung Deutschlands. Also ich frage mich immer, wofür man da meine E-Mails mitlesen muss, auch wenn das wahrscheinlich getan wird. Was ich denke, steht in der Zeitung. Aber klar, wenn man hierher kommt, muss einem klar sein, dass im Prinzip ja Daten mitgelesen werden, Gespräche abgehört werden und dass möglicherweise eben Behörden wissen, was man tut und wen man trifft. Klar.
Ja. Und was wir auch gerne nochmal beleuchten möchten, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, sind eben die Ereignisse, die Geschehnisse in Xinjiang in Bezug auf die Uiguren. Du bist selber dort, hast es erzählt, mehrfach hingereist. Was hast du dort gesehen? Also kannst du uns, unseren Hörerinnen und Hörern, mal ein Bild geben, was sozusagen die Stimmung und auch vor allen Dingen die Menschenrechtsverletzungen ausmacht, wenn du dort hinreist und was du auch mit eigenen Augen da gesehen hast?
Ja, also ich bin mehrfach da gewesen für verschiedene Recherchen. Häufig ging es auch darum, dass wir Sachen verifizieren wollten, die wir eben durch andere Quellen, durch Personen, die sich im Ausland aufhalten, eben was sie berichtet haben, dass man auch vor Ort nochmal unabhängig verifizieren kann, dass diese Angaben auch stimmen. Im Prinzip ist es so, wenn man nach Xinjiang reist als Journalist, man kommt am Flughafen an oder am Bahnhof. Und im schlimmsten Fall ist die Polizei schon da. Möglicherweise hat man die Möglichkeit, einen halben Tag unterwegs zu sein, bevor man in ein Hotel eincheckt. Dann ist die Polizei da und dann verfolgt sie einen, im Prinzip egal, wohin man hingeht. Und also ich beschreibe es immer ein bisschen wie ein Krisen- oder Kriegsgebiet. Also in Städte, in die ich gefahren bin, im Prinzip sieht man an jeder Straßenecke eine Polizeistation und ich übertreibe nicht, an jeder Straßenecke, also alle 100 Meter sieht man eine Polizeistation. Ich war irgendwie in Kashgar, wo ich dann im Hotel war mit mehreren Stockwerken und die ganze Nacht konnte man sozusagen das Blaulicht und Rotlicht der Polizei die ganze Nacht in dieser Stadt sehen, also wird da irgendwie nie dunkel, es war wirklich gespenstisch. Und was ich natürlich vor Ort recherchiert habe, ist, ich habe mir Lager angesehen. Der Ausbau der Lager ist ja über Satellitenbilder extrem gut dokumentiert. Das heißt, man muss im Prinzip nur zu den Orten der Satellitenbilder fahren und kann dann eben vor Ort sich die Lager ansehen, wenn man überhaupt so weit kommt. Ich war zum Beispiel bei einem sehr großen Lager, was ich mir ansehen wollte, bin im Prinzip bis zu einer Straßensperre gekommen. Da stehen dann Leute mit Maschinengewehren, die einen eben zurückschicken, beziehungsweise dann eben die Personalien aufnehmen und einen dann zurückbegleiten. Ich habe mit Uiguren vor Ort gesprochen, die Todesangst, das muss man so drastisch sagen, Todesangst gehabt haben, Angst hatten, dass eben bekannt wird, dass sie mit einem Journalisten gesprochen haben, den ich versichern musste, dass ich eben auf keinen Fall ja ihre Namen veröffentliche, ihre Geschichten veröffentliche. Also im Prinzip erlebt man ein niedergeschlagenes Volk. Und es ist extrem gespenstisch immer wieder auch gewesen. Die Straßen sind leer, man sieht keine jungen Männer, weil viele von denen eben auch in Lagern sind. Eigentlich alle Moscheen, die ich gesehen habe, sind verrammelt und zu. Also das ist aber auch ein Teil der Realität. Und ja, man erlebt eigentlich ein gebrochenes Volk. Und egal, was die chinesischen Behörden der Welt weismachen wollen, manche Dinge müssen gar nicht kommuniziert werden, wenn man mit Menschen spricht. Die unfassbare Angst und die unfassbare Trauer der Menschen, die ist so allgegenwärtig. Kein Propagandafilm der Welt kann einem vom Gegenteil überzeugen, wenn man einmal dort in der Region gewesen ist.
Ja, es macht einen ein Stück weit mehr als nachdenklich. Ich möchte die Frage gleich mal weiterrichten, auch direkt an dich, Hendrik. Wenn du das hörst, und du hast mit Sicherheit schon sehr viel Zeit und auch Informationen diesbezüglich mit Lea austauschen können, welche Konsequenzen kann man aus westlicher Sicht ziehen, wenn man diesen Schilderungen folgt und wenn man diese Bilder sieht und am Ende weiß, dass die Spiele in ein Land vergeben wurden, wo sich an diesen Dingen absehbar ist, erstmal nichts verändern wird?
Ja, also mich macht das genauso betroffen zu hören, glaube ich, wie dich. Und mir macht es ganz persönlich auch einfach ein extrem ungutes Gefühl, dass in diesem Land jetzt dann diese Winterspiele stattfinden sollen und werden. Aber als Journalist beobachte ich sozusagen das und habe auch vielleicht eine persönliche Meinung, aber handeln kann ich natürlich gar nicht, sondern ich kann halt berichten. Und die Verantwortung ist da natürlich in der Politik und bei den Sportverbänden selbst. Und ich glaube, dass so ein Film wie den wir jetzt gemacht haben, natürlich auch dann deutlich macht, was sozusagen der Auftrag für die Verbände ist und was vielleicht auch der Auftrag für die Politik ist. Und da sieht man ja, dass man sich in der Bundesregierung nicht so ganz eins war, wie man jetzt damit umgehen soll. Annalena Baerbock hatte sich auch schon vor der Wahl auch kritisch zum Beispiel zu Katar geäußert und zu den Winterspielen dann in Peking. Der Bundeskanzler Scholz hatte dann ja wiederum relativ bald gesagt, dass die China-Politik eher sein Metier sei und nicht das der Außenministerin. Also da weiß ich nicht, ob wir dann da so weiterkommen. Aber das ist sozusagen auch dann nicht unsere Aufgabe. Ich finde halt, dass aus meiner persönlichen Meinung, dass diese Spiele dort nicht hingehören und dass es auch keinen Spaß macht, das zu schauen. Und jetzt sitze ich wiederum in einem großen Senderverbund, der das überträgt. Und wir diskutieren da auch sehr kontrovers darüber, inwiefern man das wie machen kann. Und da haben wir natürlich auch ein starkes Jahr, ironisch formuliert mal vor uns, mit der Fußball-WM in Katar dann auch noch, zu denen ich auch schon recherchiert habe und wo man das Ganze nochmal in einem anderen Licht auch genauso kritisch sehen muss. Ich glaube, dass wir natürlich am Ende keine Lösung haben, wenn wir sagen, wir übertragen das alles nicht. Wir begleiten ja auch Athletinnen und Athleten seit Jahren in ihren Sportarten, in ihren Karrieren. Und die Menschen wollen auch sehen, was für sportliche Leistungen diese Menschen vollbringen. Wir können sozusagen das versuchen aufzutrennen und zu sagen, wir berichten kritisch. Wir schauen so sehr, wie es uns gerade einfach noch auch unter diesen Bedingungen gelingt, ganz, ganz genau hin in China. Das haben wir mit unserem Film gemacht. Das machen alle anderen Journalisten und auch die anderen Kollegen genauso. Und wir können dann aber auch sagen, okay, die rein sportliche Leistung ist vielleicht etwas anderes. Aber auf der anderen Seite greifen wir natürlich zurück auf diese glanzvollen Bilder, die natürlich all das, was wir jetzt besprochen haben, vergessen machen lassen sollen. Und da ist mir persönlich auch nicht gut bei. Aber ich glaube, wir haben zumindest aus journalistischer Sicht einen Teil dazu beigetragen, zu sagen, wir müssen da einfach kritisch drüber reden und das können wir anstoßen als Journalisten. Vielmehr, glaube ich, ist dann auch nicht unsere Aufgabe.
Ja, absolut, aber das ist doch ein guter Appell. Ich möchte zum Abschluss unseres Gesprächs auch gerne nochmal, um auch ein bisschen nach vorne zu blicken, die Frage an euch beide richten, wie das denn in Zukunft vielleicht dann doch besser oder anders werden kann, jetzt nicht nur bezogen auf China, sondern bezogen eben auch auf die Olympischen Spiele. Wir haben erlebt in Garmisch, wie die Bevölkerung gesagt hat, nein, wir wollen das hier nicht. Wir haben es in Hamburg leidvoll erlebt, wo man im Prinzip ein tolles Konzept hatte, aber am Ende 1-2% gefehlt haben, damit dann auch Hamburg möglicherweise Standort für Olympische Sommerspiele wird. Also was kann oder was muss passieren, damit an der Stelle die Akzeptanz weltweit für die Vergabe von Olympischen Spielen an den richtigen Ort, in das richtige Land zum dem jeweiligen Zeitpunkt im Prinzip mehr passend gemacht wird und vor allen Dingen auch mehr Akzeptanz gewinnt. Lea, wie siehst du das?
Oh je, die Frage hätte ich gerne an Hendrik abgegeben.
Ich kann auch gerne übernehmen, wenn du möchtest.
Gerne.
Also ich glaube, wir haben in Deutschland ein Problem mit der Glaubwürdigkeit des IOC und das aktuelle Verhalten bei diesen Winterspielen ist da auch wirklich ein absoluter neuer Tiefpunkt. Zumindest haben wir das in den Gesprächen mit unseren Interviewpartnern so rausgefunden. Und andere reden ja nicht mit uns über das Thema, von daher konnten wir da nicht sehen, zum Beispiel, was Herr Samaranch oder Herr Bach da konkret zu meinen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, so, dass es einen Kipppunkt gibt und der ist jetzt vielleicht auch erreicht. Es gab ja auch deutsche Athleten, die nach Testwettkämpfen in Peking gesagt haben, boah, das muss ich mir überlegen. Nathalie Geisenberger zum Beispiel, die gesagt hat, ob ich da überhaupt hinfahre. Und andere, die gesagt haben, also wenn das jetzt nicht Olympische Winterspiele wären, zu einer Weltmeisterschaft würde ich da nicht hinfahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für eine Weltmeisterschaft würde ich da nicht mehr hinfahren, weil mich diese Bedingungen vor Ort so sehr stören. Das eine ist die Pandemie, das andere sind aber die politische Lage. Und ich glaube, wenn es eine kritische Masse erreicht hat und die ist angewachsen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, dann gibt es halt diesen Kipppunkt und dann müssen wir neu über den Sport diskutieren. Und das kann dann auch nicht ein leicht angepasster Ausrichtervertrag vom IOC sein, der dann wieder die Spiele nach Hamburg oder Berlin oder mal nach München oder ins Gebiet Rhein-Ruhr bringt, sondern ich glaube, da muss viel, viel mehr passieren und bisher läuft das IOC und andere Weltverbände der Strategie einer Expansion in auch extrem kritische Länder nach und findet dort nochmal weitere interessierte Ausrichter, aber ich glaube, dass der olympischen Idee es spürbar bald schlechter gehen wird, wenn Länder wie Deutschland sich so da von abwenden. Also das kann man ja nicht anders sagen. Die Menschen machen gerne Sport. Der Sport ist ein solch boomender gesellschaftlicher Faktor in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und du hast es aufgezählt. Und die Begeisterung wiederum für Sportgroßveranstaltungen ist rapide in den Keller gegangen. Und irgendwann werden sich Menschen nicht mehr daran erinnern, wie die Spiele in München zum Beispiel 72 waren, was für eine Stimmung das war. Und gut, das ist ein schwieriges Beispiel mit dem Anschlag. Aber wenn man dort mit den Menschen unabhängig abgesehen von diesem Erlebnis spricht, dann spürt man diese Faszination. Und ich glaube, diese Faszination muss wieder miteinander kombiniert werden zwischen Olympia und dem Sport.
Ja, ja. Ja, wir werden das verfolgen. Ich kann das im Prinzip insofern auch persönlich nur teilen, dass natürlich die Begeisterung, Sport zu erleben, Sport zu machen, die darf dabei nicht verloren gehen. Und Lea, ich würde trotzdem gerne das Schlusswort dir auch nochmal rübergeben und den Sprung nochmal ganz kurz zu Corona machen, weil das ist natürlich etwas, was auch mit Anspannung verfolgt wird. Wir haben gehört, die Null-Covid-Strategie, dieser Closed Loop bei Olympia, der muss halten, damit das Ganze am Ende auch funktioniert, was auch immer funktionieren heißen mag. Ist es aus deiner Sicht vorstellbar, dass die Gefahren so groß sind und die Ausbrüche so groß sind, dass wir am Ende möglicherweise die Olympischen Winterspiele gar nicht bis zum Ende durchgezogen bekommen? Gibt es dieses Risiko aus deiner Sicht?
Also ich glaube, es gibt das Risiko, und das sieht man jetzt auch schon in den ersten Tagen, dass sich eben doch eine deutlich größere Zahl an Athleten, aber eben auch an Personal in Hotels, an Fahrern von Bussen und so weiter infizieren. Aber dass die chinesische Regierung die Spiele abbricht, das halte ich für, ich würde so weit gehen, für völlig ausgeschlossen, weil das, was die chinesische Regierung, warum diese chinesischen Spiele so unfassbar wichtig sind und auch durch Covid nochmal wichtiger geworden sind, ist ja die Kernbotschaft. Man hat das Coronavirus unter Kontrolle gebracht. Hier im Land wird es im Prinzip so dargestellt, die ganze Welt ist im Chaos, im Corona-Chaos versunken, außer China. Das ist der Beleg für die politische Überlegenheit des kommunistischen Systems Chinas. genauso wird das hier kommuniziert und dementsprechend will man eben diese Spiele, sollen diese Spiele als Beleg auch dienen, dass man eben diese politische Überlegenheit, dieses funktionierende politische System hat. Und deswegen wird die chinesische Regierung alles daran legen, dass diese Spiele ein Erfolg werden. Auch wenn sie das nur als Erfolg inszenieren müssen und vielleicht hinter den Kulissen ist deutlich stärker hapert, als man sich das vielleicht in Peking wünscht. Diese Spiele werden als Erfolg inszeniert werden und werden auch bis zum Ende durchgezogen, da bin ich mir sehr sicher.
Ja. Gut, dann bleibt mir abschließend noch zu fragen, liebe Lea, bist du denn auch demnächst oder in Planung mal wieder in Deutschland oder in Hamburg oder zu Hause unterwegs oder ist das bisher nicht geplant?
Das ist erstmal nicht geplant, weil raus aus China kommt man immer, aber rein ist tatsächlich spätestens seit Covid sehr schwierig geworden, vor allem als Journalist. Das heißt, wahrscheinlich werde ich erstmal noch eine Weile in China ausharren müssen, bis die Großeltern den Nachwuchs sehen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Perspektive. Ich spreche deswegen an, weil wir natürlich gerne dich und euch dann in Hamburg, ich selber bin ja auch Hamburger, gerne dann einladen möchten und mich auch nochmal bedanken möchte, auch persönlich für dieses doch sehr interessante, sehr ernste Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich möchte auch nochmal allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen, eure Reportage, die in der Mediathek zu finden ist, Schmutzige Spiele, und wirklich lohnenswert ist und kann euch nur wünschen, dass ihr bitte gesund bleibt und dass wir uns bald und vor allen Dingen dann gesund auch wiedersehen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit, Hendrik und Lea. Danke sehr.
Danke für das Interesse.
Ja, viele Grüße nach Hamburg.
Danke. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Ciao.